Moin, liebe Tatort Nordwesten-Fans, hier ein Hörtipp aus unserem NWZ-Podcast-Universum. Bei Volles Haus spreche ich, Julia Anders, mit meinen Gästen über alles, was Familien bewegt. Es geht um einen besseren Social-Media-Umgang von Eltern und Kindern oder wie eine queere Pastorin als Mutter und Ehefrau sich für mehr Offenheit einsetzt. Jetzt anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch, eure Julia.
Geliebt, erwürgt, zerstückelt. Heute geht es um einen Mammutprozess, fragwürdige Geständnisse und eine Beziehung, die in einem Mord endete. Tatort diesmal, Bremerhaven. All das ahnte die junge Ekaterina im Jahr 2010 noch nicht, als sie in einem Türkeiurlaub einen 13 Jahre älteren Mann aus Bremerhaven kennenlernte. Sie verlieben sich und sie zog für ihn nach Norddeutschland. Doch am Ende blieb weder von der Beziehung noch von ihr viel übrig. Mein Name ist Julian Reusch. Und in der heutigen Folge Tatort Nordwesten geht es um ein Familiendrama, um einen Femizid. Und dafür spreche ich mit meinem Kollegen Heiner Otto, der für die NWZ aus Bremerhaven berichtet. Moin, Herr Otto.
Hallo, Herr Rösch.
Ich sagte es schon, es war ein Fall, der ja viele Details hat, die auch erschrecken. Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal von dem Fall gehört haben?
Ja, das ist tatsächlich in Verbindung mit einer offiziellen Mitteilung der Polizei zu sehen, die im Grunde genommen relativ kurze Zeit nach der Tat wahrscheinlich die Medien gebraucht hat, auch um es sozusagen, denn von Beginn an erhärtete sich so ein bisschen der Verdacht, dass man eigentlich nicht mehr nach einer lebenden Person suchen müsste, sondern eben nach einer Toten. Das wurde von Beginn an nicht so deutlich kommuniziert, aber links und rechts konnte man das aber sehr genau wahrnehmen, auch als Berichterstatter.
Im Februar 2022, Anfang Februar 2022, wurde sie als vermisst gemeldet. Und daraufhin ist, glaube ich, auch eine große Suchaktion direkt gestartet. Können Sie vielleicht da mal ein bisschen durchführen?
Ja, nicht nur eine. Die Polizei hat also verschiedene Fahndungsmaßnahmen dort in die Wege geleitet. Eine davon war eben auch eine große Fahndungsaktion mit mehreren Einsatzhundertschaften im Wasserwerkswald in Wulsdorf. Wulsdorf ist auch der Lebensmittelpunkt der Familie, der betreffenden Familie gewesen. Dort hat man also ein großes Gebiet durchsucht in der Nähe der Bahn. Es gibt dort auch Wasserstellen. Da sind Suchhunde im Einsatz gewesen, Hubschrauber, alles, was man an technischem Gerät benötigt. Aber das Ergebnis war zu diesem Zeitpunkt damals auch leider noch negativ.
Alle haben nach Ekaterina gesucht. Wir können jetzt vielleicht einmal kurz ein bisschen was zu ihr erzählen. Sie stammt aus Russland. Ich hatte schon anfangs gesagt, sie hat ihren späteren Ehemann in einem Türkeiurlaub kennengelernt. Ihr Ehemann ist gebürtiger Kasache, kam dann nach Deutschland zum Arbeiten und schon wenige Monate nach dem Kennenlernen lässt Ekaterina quasi ihr altes Leben in St. Petersburg hinter sich, zieht nach Bremerhaven, sie heiraten, bekommen eine gemeinsame Tochter. Doch es heißt auch immer wieder, dass sie in der Beziehung, ja, die viel Streit hatte. Es gab wohl auch Probleme bei der Erziehung, es gab Kinderhilfe, die die Familie unterstützt hat. Das Jugendamt hat eingegriffen und immer wieder heißt es auch, dass Ekaterina zwar sehr schlau, sehr gebildet war und sehr offen. Sie hat auch ein Studium der Betriebswirtschaft in Russland begonnen, das in Deutschland fortgesetzt. Natürlich war ihr Kontakt zur Familie in Russland groß, zu ihren Hobbys galten Joggen, Yoga. Aber es gab auch die andere Seite der Ekaterina, denn ein Familienhelfer hat auch gesagt, ja, sie galt schon auch als unselbstständig. Einmal hieß es sogar, dass sie nicht wüsste, wie man Geld abhebt, also dass ihr Ehemann ihr das Geld zuteilen würde. Und auch hieß es von der Familienhelfer, dass sie eher naiv und überfordert im Alltag und Haushalt war. Und zum Zeitpunkt des Verschwindens wurde auch zeitgleich eigentlich ein Gutachten in Arbeit gestellt, ob sie überhaupt fähig ist, ein Kind zu erziehen. Und ein Gutachter kam auch später dann noch zur Diagnose, dass sie narzisstische Züge an sich habe. Sie haben schon gesagt, wo die Familie lebte. Der Stadtteil ist jetzt vielleicht nicht jedem ein Begriff. Können Sie mal so ein bisschen das erklären, was das überhaupt für eine Gegend ist?
Na klar, also zunächst nochmal gesagt, ich glaube, Sie haben das sehr gut und sehr zutreffend beschrieben. Im Nachhinein sind diese Details, die Sie eben genannt haben, tatsächlich auch bestätigt worden. Und die Familie hat von Beginn an hier Probleme gehabt, Fuß zu fassen. Ne? Und das sollte eben passieren im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf. Das haben Sie gerade eben ja auch gesagt. Wulsdorf liegt im südlichen Teil der Seestadt und ist ein älteres Siedlungsgebiet mit neuen Häusern, die gerade jetzt errichtet worden sind, aber auch eben mit älteren Gebäuden, eine eher ruhige Wohnlage, wo man sich untereinander aber kennt. Das ist auch in diesem Fall so gewesen. Also auch Nachbarn wussten recht gut über die Einzelheiten, die sich in dem Haus dort wahrscheinlich abgespielt haben können.
Wir haben jetzt über Ekaterina gesprochen. Zu der Geschichte gehört logischerweise auch ihr Ehemann, der dann später verurteilt wurde. Zu ihm, er ist wohl ein Hühne von Mann, sehr großgewachsene Person. Zur Tatzeit war er 45 Jahre alt und er arbeitete im Hafen, in Bremerhaven, genauer gesagt im Autoterminal. Er hat wohl sehr viel gearbeitet, viele Doppelschichten, Überstunden, selbst am Wochenende ging er arbeiten. Kollegen werden dann später von ihm berichten, dass er wohl sehr gut in seinem Beruf war, aber auch irgendwie aggressiv war und zur Diskussion neigte und nicht der allerbeliebteste Kollege war. Und ein ehemaliger Freund, so habe ich es auch noch mal in der Vorbereitung gelesen, sprach über ihn, dass er dazu neigt zu dramatisieren und sogar teilweise manipulativ sei. Auch hier die Familienhelfer haben sich natürlich auch ihn angeschaut und haben dann attestiert, dass er unausgeglichen ist, nervös, ungeduldig. Das waren so die Worte, die man mit ihm verbindet und es auch eine Art unterdrückte Wut gebe. Deswegen wurde ihm sogar ein Antiaggressionstraining vorgeschlagen. Auch da muss man sagen, die Beziehung hatte viele Risse, man hat sich zwar immer wieder vertragen und zusammengelebt, aber natürlich auch ein großes Problem in dieser Beziehung war eine Affäre. Ekaterina reiste über den Jahreswechsel 2021-22 nach St. Petersburg. Dort traf sie einen Mann, den sie vorher im Internet kennengelernt hatte, ein Pilot bei der russischen Luftwaffe. Es wurde eine Affäre draus, es gab sogar dann mal den Wunsch eines gemeinsamen Lebens. Doch sie reist erstmal zurück nach Bremerhaven und selbst bis zu ihrem Tod waren sie ständig im Kontakt. Wie schon angesprochen, wollte sie für ihre Affäre wieder zurück nach Russland. Abgehalten von diesem Plan hat sie einzig und allein die Tatsache, dass ihr Mann es nicht zugelassen hätte, dass sie die gemeinsame Tochter mitnimmt. Irgendwann wird es zu Hause so schlimm, dass sie gleich zweimal in ein Frauenhaus geht. Einmal für einige Wochen, einmal für Monate. Sie spricht anschließend mit ihrem Mann über Scheidung, sucht eine eigene Wohnung, aber bekommt nur Absagen. Spätestens 2021 scheint die Ehe am Ende. Im Frauenhaus berichtet Ekaterina, dass ihr Mann sie umbringen wolle. Kein Jahr später ist sie tot. Wir hatten es schon gesagt, es gab dann eine große Suche nach Ekaterina und das hat ja auch lange Zeit gedauert. Ich glaube, über 20 Tage galt sie als vermisst. Doch irgendwann wurde sie ja tatsächlich gefunden, beziehungsweise Teile von ihr gefunden.
Das Auffinden von Ekaterina ist tatsächlich ein Riesenzufall gewesen. Passanten haben am unteren Deichweg in Höhe des Hotels Sail City, also direkt an der Weser, am Fluss Weser, einen angespülten Koffer vorgefunden, haben die Polizei informiert, weil von Beginn an deutlich wurde, dass der Inhalt ungewöhnlicher Natur sein sollte. Man hat also sofort diesen Koffer dann geborgen, ihn geöffnet und festgestellt, dass er Leichenteile der bis dahin immer noch vermissten Ekaterina enthielt.
Das ist ja auch überraschend. Also offenbar wurde ja sie zerteilt, in den Koffer ins Wasser geworfen. War dieser Koffer irgendwie beschwert oder wie muss man sich das vorstellen?
Es muss ein relativ kleiner Koffer gewesen sein, denn offensichtlich hatte der Täter Mühe, auch alles das darin unterzubringen, was er unterbringen wollte. Wenn er beschwert gewesen wäre, dann wäre er vermutlich auch versagt auf den Grund der Weser. Das ist nicht passiert. Die Weser ist ein Fluss mit einer großen Strömungsintensität und vermutlich wäre dieser Koffer dann jedenfalls in diesem kurzen Zeitraum nicht so schnell wieder aufgetaucht.
Auf jeden Fall muss man schon fast sagen, ein bisschen dilettantischer Versuch dann, den Koffer so ins Wasser zu werfen und dann aus Sicht des Täters das Beste zu hoffen. Er wurde gefunden, dann kam die Polizei und ich glaube relativ schnell war dann auch klar, das war Ekaterina.
Ja.
Damit war dann natürlich auch der Ehemann, glaube ich, sehr schnell im Fokus. Ich meine, relativ schnell wurde auch festgenommen.
Ne? Ja. Wurde vorläufig festgenommen und die weiteren Ermittlungen der Polizei unter Einbeziehung der Gerichtsmedizin in Hamburg, glaube ich, ist es gewesen, hat dann also nach und nach immer deutlicher gezeigt, dass der Verdacht sich auf ihn richtet, gegen ihn richtet und deswegen wurde dann auch Haftbefehl gegen ihn erlassen. in kürzester Zeit.
Als der Ehemann festgenommen wird, verhört ihn die Polizei natürlich. Er wird mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er seine Frau getötet haben soll. Beamte sagen später aus, dass er nicht erschrocken oder empört war. Ihm war nur wichtig, ob er das alleinige Sorgerecht für die Tochter bekommt, falls seine Frau nicht wieder auftaucht. Zu dem Verschwinden der Frau sagt er, dass sie sowas häufig gemacht habe. Er äußerte auch die Vermutung, dass sie nach Russland gegangen ist, mit angeblich 13.000 Euro, die ihm fehlen würden. Dabei sprach er auch von einem verschwundenen Koffer. Schwarz, Hartschale. In genau so einem Koffer fand man später die Leichenteile. Es gab auch eine Hausdurchsuchung, wo man auch nochmal starke Indizien gefunden hat. Zum Beispiel wurden starke Beruhigungsmittel gefunden. Es wurde ein Kanister mit Essigsäure gefunden, Lösungs- und Bleichmittel und auch die Kleidung von ihrem letzten Selfie kurz vor der Tat. Zudem wurden auch sein Handy- und Computerverlauf rekonstruiert. Es gab tatsächlich viele Google-Suchen, die ihn ja immer mehr in den Fokus setzten, denn da waren solche Fragen dabei, die er bei Google eingetippt hat, wie: Wann tritt der Tod durch Schlafmittel ein? Wie wirken Säuren? Und kann man in Deutschland auch ohne Beweise verurteilt werden? Kurze Werbung. Werbung Ende. Jetzt müssen wir auch nochmal zu einer dritten Person kommen, die sehr wichtig in diesem Fall ist. Denn es waren nicht nur die beiden in einer Ehe, sondern auch eine Mutter des Täters, die auch noch eine große Rolle in dem Fall spielt.
Die Mutter des Täters hat auch eine ganze Reihe von Wochen, wenn nicht gar Monaten vergehen lassen, bevor ihr dann offensichtlich eingefallen ist, dass sie im Rahmen der laufenden Verhandlung für alle Prozessbeteiligten sehr überraschend ein Geständnis ablegen sollte. Sie hat dann dort behauptet, sie sei eigentlich die wahre Täterin. Sie habe das alles angerichtet, offensichtlich um ihren Sohn vor Strafe zu schützen. Die Gerichtsmediziner haben von Beginn an Zweifel an dieser Version gehabt, weil sie der Auffassung waren, dass eine Frau allein die Dinge so nicht hätte herrichten können, wie es dann tatsächlich geschehen ist. Ob die Angelegenheit rein strafprozessual bis heute eigentlich schon geklärt ist, kann ich gar nicht sagen. Ich meine, sie liefe aber immer noch.
Genau, also das ging die Mutter der Prozess, weil natürlich auch der Sohn vor Gericht war. Was hat der denn anfangs dazu gesagt, eigentlich zu der Vermutung, dass er seine Frau getötet hat?
Er hat ja anfangs gar nichts gesagt. Er hat sich ausgeschwiegen. Das ist also in der ersten Phase dieses Prozesses ein Indizienverfahren eigentlich gewesen. Und erst lange, lange Zeit später hat er, mir ist auch unklar, ob auf eigene Initiative hin oder auf Initiative der Verteidigung hin, ein umfassendes Geständnis abgelegt. Zu seiner Mutter hat er sich auch zunächst nicht geäußert, später dann aber den Eindruck erweckt, als wäre so eine Wahrscheinlichkeit vielleicht doch in Betracht zu ziehen, in dem, was die Mutter dort also geäußert hat. Glaubwürdig war es nicht.
In der U-Haft schweigt der Ehemann von Ekaterina. Doch er schreibt Briefe, viele, an seine Mutter. Darin schreibt er Sätze wie: Hilf uns allen, Mutti, rette uns, du kannst es. Oder: Du bist meine einzige Hoffnung für die Zukunft. Oder: Bitte rette mich auf jede erdenkliche Weise. Man muss auch sagen, die Beziehung der beiden hat auch immer für ganz viel Beobachter interessante Züge angenommen. Kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Die Mutter hat 38 Jahre in Kasachstan gelebt, war sehr, sehr gut in der Schule, war sogar Chemieingenieurin, Lehrerin später und heiratete mit 18 Jahren, bekam dann ihren Sohn und den liebte sie wirklich abgöttisch. Es wird gesagt, dass es eine sehr, sehr enge Beziehung war, die am Tag mehrmals miteinander telefoniert haben. Ich habe gesehen, alleine die WhatsApp-Chats der beiden haben in dem Prozess fast 1700 Seiten der Ermittlungsakten gefüllt. Sie galt so ein bisschen als Übermutter und selbst in der Tatnacht haben sie 9-mal miteinander telefoniert. Es gab aber dann nach der Tat keine Chats mehr mit Ekaterina. Zur Mutter vielleicht noch sagen, sie ist dann 1994 nach Deutschland gekommen, direkt nach Bremerhaven, hat für ein sehr namhaftes Institut gearbeitet, Expeditionen in die Arktis waren bei ihr immer wieder dabei. Und ein Bild von ihr hing sogar an der Fassade des Auswanderhauses in Bremerhaven, da sie für gelungene Integration stand oder steht. Eine Anekdote, um auch nochmal diese Familienliebe, diese Mutterliebe zu erklären. Als ihr Sohn als kleines Kind mal vom Baum gestürzt ist und dann länger nicht zur Schule gehen konnte, ging sie nachmittags zum Unterricht, um danach ihrem Sohn den Stoff beizubringen. Anfangs lebten auch Ekaterina, ihr Ehemann und die Schwiegermutter sogar noch zusammen unter einem Dach. Und als das Jugendamt dann wegen des Kindes eingegriffen hat in der Ehe, war die Mutter bei jedem Termin und jedem Treffen dabei, um ihren Sohn zu unterstützen. Also wirklich eine ganz, ganz enge Bindung. Dann kommen wir auch zum Prozess. Wie Sie sagten, schon 7 Monate hat er geschwiegen. Wie groß war denn diese Aufmerksamkeit bei dem Prozess, bei dem Fall generell eigentlich?
Gewaltig. Also dieser Tötungsdelikt ist für Bremerhaven außergewöhnlich gewesen. Die Menschen in der Stadt haben sehr, sehr großen Anteil genommen an dem, was dort immer wieder an neuen Informationen aufgetaucht ist. Das mag man auch daran ablesen, dass wenige Tage nach dem Auffinden der toten Ekaterina es eine spontan einberufene Trauerfeier am Weserdeich gegeben hat, und zwar genau eben dort, wo auch der Koffer gefunden wurde. Dort sind also Unmengen von Blumen niedergelegt worden auf den dort befindlichen großen Deichbänken. Es sind Gestecker am Deich in verschiedensten Formen, die dann hinterher mit Kerzen versehen wurden, installiert wurden. Und es waren Hunderte von Personen da aus Bremerhaven und Umzug tatsächlich, die ihre Anteilnahme zeigen wollten an dem, was dieser jungen Frau geschehen ist. Also von daher haben Sie völlig recht. Das ist ein Kriminalfall gewesen, der deutlich hervorzuheben
ist.
Absolut hervorzuheben ist, und genauso war es auch.
Auch in Russland wurde der Fall durch das Internet bekannt. Ekaterinas Familie postete im Netz viel zu ihrem Verschwinden. In russischen Medien wurde über die Ehe die Gewalt berichtet. Ein Video eines russischen Journalisten zu Ekaterinas Schicksal wurde innerhalb eines Tages über 60.000 Mal aufgerufen. 44 Verhandlungstage hat es auch gedauert. Wie gesagt, ich sprach ja auch von einem Mammutprozess. Auch durch diesen überraschenden Detail, dass die Mutter auf einmal gesagt hat, ich war's, hat er natürlich noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Er wurde dann in Bremen verhandelt. Und irgendwann gab es dann natürlich auch ein Urteil nach 44 Tagen. Und das, also auch sein Verteidiger plädierte auf Freispruch wegen der Aussage der Mutter, weil es natürlich auch viele Indizien anfangs waren. Doch das Gericht kam zum Urteil lebenslange Haft wegen Mordes. Er ging noch in die Revision, doch Ende März 24 wurde die abgelehnt und damit ist das Urteil rechtskräftig. Herr Otto, was würden Sie sagen, dieser Fall, war das ein außergewöhnlicher Fall auch für Bremerhaven oder sind solche Fälle da schon an der Tagesordnung?
Nein, Gott sei Dank sind solche Fälle nicht an der Tagesordnung in Bremerhaven, obwohl sich in einer Stadt dieser Größenordnung Tötungsdelikte natürlich auch immer wieder ergeben. Der letzte liegt erst wenige Tage zurück. Es ist aber auch für die Justiz sicherlich ein enormer Aufwand gewesen und ein außergewöhnlicher Prozess gewesen mit dem von Ihnen eben schon beschriebenen Ende. Das will man sicherlich auch, glaube ich, noch dabei mal unterstreichen, ja.
Vor Gericht wurde auch versucht, den letzten Tag im Leben von Ekaterina so gut es geht nachzuvollziehen. Gegen Mittag war eine Familienhelferin bei der Familie. Sie wird später aussagen, dass die Eheleute bei dem Treffen gut drauf waren, viel gelacht haben. Gegen 16.30 Uhr macht Ekaterina einen 10-minütigen Spaziergang. Sie trägt dabei eine helle Jacke, gelben Rock. Das sieht man durch Aufnahmen einer Überwachungskamera des Nachbarns. Es werden die letzten Aufnahmen, wo sie lebend gesehen wird. Am frühen Abend isst dann die Familie, es gibt Thunfisch und Halbutt, Kartoffelpüree und Oliven. Das Mädchen bekommt Kinderpunsch, die Eltern trinken Wein. Der Ehemann wird aussagen, dass Ekaterina ein Glas getrunken habe, er die restliche Flasche. Deswegen sei er auch um 20 Uhr eingeschlafen, nachdem er die Tochter zu Bett gebracht hat. Die Polizei ermittelt, dass Ekaterina gegen 20.25 Uhr von ihrem Computer nochmal ein Videotelefonat mit ihrem Liebhaber führte. Der Pilot sagt später aus, dass sie da schon ein Pyjama getragen habe. Auch da sei sie gut gelaunt gewesen. Sie sagte ihm offenbar, dass sie das Kind zu Bett bringen würde und sich dann wieder bei ihm melden wolle. Dazu kam es aber nicht mehr. 2 Stunden später schickt der Mann ihr noch eine Nachricht und wünscht ihr eine ruhige Nacht. Die Nachricht wird nicht mehr gelesen. Laut Gerichtsmedizin wird Ekaterina 2 Stunden nach dem gemeinsamen Essen getötet. Das kann man aus dem Mageninhalt rekonstruieren. Sie wird daraufhin noch vor Eintreten der Leichenstarre zerstückelt. Durch Überwachungskameras ist zu sehen, wie gegen 0.41 Uhr eine nicht erkennbare Person das Haus der Familie betritt. Die Polizei ermittelt zudem, dass in der Tatnacht die Schwiegermutter weite Strecken zurücklegt. Ob sie es war, das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Am nächsten Morgen geht der Ehemann um 7.22 Uhr kurz zum Auto und um 10.20 Uhr fährt er dann mit dem Wagen weg. Um kurz vor 17 Uhr kommt er zurück, ehe er am späten Abend um 22.34 Uhr wieder für 36 Minuten wegfährt. Erst 3 Tage nach dieser Nacht ruft er Ekaterina auf dem Handy an. Und nicht einmal schickt er ihr die Frage, wo bist du? So kam heraus bei den Ermittlungen, dass Blut enthielt auch Spuren von Betäubungsmittel, ein Zungenbeinknochen wurde vom Erwürgen gebrochen und der Todeskampf muss mehrere Minuten gedauert haben. Relativ zeitnah wurde sie dann nach der Tat regelrecht zerstückelt, in Müllsäcke bzw. in dem Koffer verpackt und dann ins Wasser entsorgt. Natürlich auch sehr tragisch ist, dass es eine Tochter gibt, die jetzt ohne Mutter aufwächst, einen Ehemann, der im Gefängnis sitzt. Die Tochter wurde, so hieß es dann auch später, sehr behütet, vielleicht sogar überbehütet. Sie war nicht durchgehend im Kindergarten. Es gab wohl auch lange Probleme mit der deutschen Sprache. Allerdings, so haben es dann wohl auch die Psychologen rausgefunden, hat das Kind relativ früh realisiert, dass es Probleme zwischen den Eltern gab. Und sie soll sich immer ein bisschen besser mit dem Vater verstanden haben. Nach der Tat soll sie wohl in eine Wohngruppe für traumatisierte Kinder gekommen sein. Für sie können wir natürlich nur hoffen, dass sie das verkraftet und noch das Beste aus ihrem Leben machen kann. Aber Herr Otto, erstmal für den Moment vielen Dank, dass Sie uns die Geschichte mitgebracht haben.
Danke Ihnen für die Einladung.
Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr bei dieser Folge Tatort Nordwesten dabei gewesen seid. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst auch gern eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Würde uns sehr, sehr freuen und vielleicht helfen, noch ein paar mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und bis in 14 Tagen. Tschüss.
Hey, ihr wolltet schon immer wissen, wie es hinter der Fassade der Stars aussieht? Dann seid ihr beim neuen Podcast Behind the Fame von NWZ Online genau richtig. Darin geht es um echte Geschichten norddeutscher Persönlichkeiten, kometenhafte Aufstiege und schockierende Skandale. Das alles ungeschminkt und authentisch. Jetzt kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören.